dass er zum Verständnis, zur Reflexion, zur Selbstreflexion fähig ist. Aber gerade der Punkt, wo ich sage, oder andere sagen, wo ich erweist, dass ich verstanden habe, dass es geklappt ist, dass dieser Punkt verweist, so wie Postmoderne würden sagen, zu einer Schleife oder Möbelsland, zurück auf die Frage der Praxis. Ja, das ist das Verhängnisvolle. Das heißt, wir leben in einer Welt, in der alles agiert, agiert. Und wir sagen, der Mensch ist so ein ausgezeichneter Punkt. Das ist nur ein Punkt in der Welt, wo diese Bewegung, diese ständige Praxis sich auch verdoppeln kann, simulieren lässt, wo ich das auch verstehe, wie es läuft. Nicht nur laufe, sondern verstehe, wie es läuft. Und gerade an dem Punkt setzt Wittgenstein an und sagt, aber wie weiß ich, dass ich das verstanden habe und das tatsächlich reflektiert habe? Nur dadurch, dass ich richtig reagiert habe. Das heißt, das Kriterium des Verstehens der Praxis ist ja wiederum die Praxis. Und das ist der Punkt, das ist die Umkehr, die so etwas wie eine totale Formalisierbarkeit oder die Kontrolle seitens des Selbstbewusstseins und so weiter verhindert. Das ist dann die Grenze der Kontrollierbarkeit und die Grenze der Simulierbarkeit oder der Modellierbarkeit des Menschen.
Also, das ist zwar eine andere Frage, aber letztendlich, was folgt dann daraus? Und dann könnte man halt sagen, also ich glaube, dass viele Leute dann sagen, okay, ich kann es nicht wissen und ich tue dann halt auch nichts mehr. Oder das ist so eine Blockade erzeugt eigentlich.
Also ja, das erzeugt eine Blockade. Und diese Blockade wird von Wittgenstein gesehen als eine Heilsame. Ja, insofern, dass er meint, dass der Mensch sozusagen sich durch diese Überlegung schützen kann von Leuten wie Hirnforscher. Das heißt, von den Ansprüchen der totalen Formalisierbarkeit und Erklärbarkeit, aus denen dann abgeleitet werden, auch praktische Folgen. Ja. Also die auf der anderen Seite kommen mit der Einsicht, oder mit der Behauptung oder mit der Anspruch, alles analysieren zu können, alles modellieren zu können. Ja? Vielleicht nicht jetzt, aber wenn sie genug Finanzierung kriegen und so weiter und so fort, ja? Als Forschungsfreie. Die sozusagen setzen die Gesellschaft und die Menschen gewissermaßen dialogisch unter Druck. Ja? Und darin, wir haben es verstanden, jetzt sagen wir es, wenn es lang geht. Ja? Daraus wird ein gewisser Machtanspruch abgeleitet. Das ist der Punkt. Und wir haben das mit kommunistischen Parteien, mit allen anderen Parteien, die haben gesagt, wir haben sozusagen es durchschaut, wir haben den historischen Prozess durchschaut und haben ihren Machanspruch abgeleitet von diesem Fakt. Das heißt, diese Überlegung von Wittgenstein beinhaltet eine gewisse Zurückweisung erlaubt eine gewisse Zurückweisung der Machtansprüche seitens derjenigen, die moderne Wissenschaft mit ihrem sozusagen Durchleuchtungspathos, die moderne Wissenschaft als Ausgangspunkt für diesen Herrschaftsanspruch annehmen.
Die eigentliche Deckung ist die mich fähig macht, das Philosophieren abzubrechen, wenn ich will, die Philosophie zur Ruhe bringt, sodass sie nicht mehr von Fragen gepeitscht wird, die sie selbst in Frage stellen.
Das ist sozusagen Ich wurde jetzt eingeladen, ich gehe auch hin. Wahrscheinlich so eine kleine Konferenz in Köln zum Thema Evidenz. Und da gibt es ein riesiges Zitat aus, so Ankündigungen, Zitat aus Baudrillard und so, dass alles in diesem Lager und nicht klar wird einfach. Also. Und dann das Feststellung, dass wir in einer Welt leben, wo die Evidenz verschwunden ist. Ja. Und man die Dokumenten und Zeugnisse und Fernseher und so weiter nicht mehr glaubt. Ja. So, das Thema, alle Lügen, ja, alles lügt, ja, alles ist simuliert. Wie wurde ja sagen. Und wie ist unsere Evidenz? Und das hat mich irgendwie motiviert, ja, ich habe das so sagen, weil der Begriff Evidenz in der Philosophie der Neuzeit stammt von Descartes. Ja. Und Descartes beginnt damit, dass alle Dokumente, alle Zeugnisse und das alles ist nicht evident. Das ist eben der Anfang, auch die Welt ist nicht evident und die Theorien sind nicht evident und die Wissenschaften sind nicht evident und unsere Empfindungen sind nicht evident und das alles nicht evident. Also was ist evident? Evident ist nur der Zweifel daran. Ja? Also Evidenz in einem ursprünglichen Sinn ist die Evidenz, dass alles nicht evident ist. Ja? Und dass ich an allem zweifeln kann. Ja? Das ist die einzige Evidenz, die mir zugänglich ist. Ja? Also Intellektus. Also damit fängt mit diesem radikalen Zweifel. Und die Postmoderne besteht eben darin, dass man sagt, diese Evidenz des Zweifels, die gibt es ja auch. Es ist Zweifel an Zweifel. Das ist der Punkt, wo die Postmoderne wirklich beginnt. Wo Nietzsche sagt, dieser Zweifel ist noch eine Form des Willens zur Macht. Oder Marx sagt, der Zweifel ist nur dann da, wenn ich sozusagen eine Position bekommen habe, eine Gesellschaft, die mir sozusagen den Zweifel, die Möglichkeit zu zweifeln garantiert. Ja. Was der Arbeiter nicht hat. Ja. Das heißt, wo nach der existenziellen, kulturellen, sozialen, politischen, psychologischen, sozialen Bedingungen des Zweifels als Reihe die Frage gestellt. Dann kann ich an dem Moment sagen, wo es diese Frage gestellt wird, kann ich sagen, ich weiß aber, dass es Zweifel gibt. Warum weiß ich das? Weil dieser Zweifel dokumentiert ist. Ja, und zwar dokumentiert ist von eines Buches, ja, von Descartes, wo er diesen Zweifel dokumentiert, also beschreibt, als eine Reihe. Das bedeutet Folgendes, dass ich beginne, erst in der Postmoderne, beginne ich an das Dokument überhaupt zu glauben. Ja, das heißt, wir leben nicht in der Zeit des allgemeinen Zweifels und Skepsis. Wir leben in der Zeit der Gutgläubigkeit, wo wir letztendlich an den ganzen Kram glauben und nicht fähig sind zum Zweifel. Und das irritiert eigentlich. Das Problem ist nicht, dass alles in Zweifel gestellt wird, dass alles Simulacra erkannt wird, also bei der ganzen Gegenteil. Die Situation ist die, dass wir diese Medien, Informationen, Dokumente und so weiter also nicht entgehen können. Und wir nicht glauben, dass wir sie total bezweifeln können. Wir sind auf die letztendlich angewiesen und auch sogar wenn wir in Zweifel sprechen, werden wir die Dimension des Zweifels angewiesen.
Das ganze Versicherungswesen funktioniert ja auch nur so.
Das Ganze von seiner Sorge. Und das ist eben das, was Windestell aussagt, was ich jetzt zitiert habe. Irgendwie.
Also das Wandeln
ist das Zweifel.
Dokumente oder so.
Ja, das zweite Dokument. Aber Dokument wird ja, es wird Zweifel dokumentiert, dann Zweifel ist diese Dokumentation, dann entsteht Dokumentation des Zweifels als Dokumentation, das zeigt es unter Verdacht. Ja. dann wird er wieder bezweifelt, dann steht, ja, aber irgendwann ist die Grenze. Und das ist genau das, was Wittgenstein sagt. Ja. Ich zweifle, stelle die philosophische Frage. Das ist die philosophische Frage, das ist der Zweifel. Ich zweifle. Sie kam zu dem Ende. Ja. Irgendwann habe ich es alles verstanden. Ich habe Zweifel verstanden, ich habe den Gott gelesen. Also irgendwann ändert sich diese Sache endlich. Ja. Und so, ich gehe zum nächsten Fokus. Und das bedeutet eben, dass wir eher in einer Situation, nicht in einer Situation eines zentralen Zweifels, leben, wie Baudrillard beschreibt, das ist völlig kritisch. Wir leben in einer Situation des Zweifels am Zweifel. Wir leben in einer Situation, in der wir zu einer radikalen Zweifel nicht möglich sind, weil wir die Abhängigkeit des Zweifels selbst, unsere Fähigkeit zu zweifeln, die Frage zu stellen und so weiter, und Abhängigkeit von der Sprache, von der Dokumentation, von den Medien, von der Versicherung, von der Sicherheitsperspektive, dass wir das erkannt haben. Ich kann nur zweifeln, wenn ich versichert bin. Sonst habe ich keine Zeit. Ich muss eine zeitliche Perspektive haben. Und sozusagen die sicherste zeitliche Perspektive haben. Um sozusagen so etwas wie diskutierende Methoden überhaupt zu schaffen. Und überhaupt sozusagen der Zweifel in der Zweiheit zu entwickeln. Wenn wir zum Beispiel wo ich noch an der zweiten und dritten Stufe des Zweifels angelangt bin, wie der Kratz beschreibt, der Kopf auf der Stein auf den Kopf fällt, dann habe ich nicht genug gezweifelt und war nicht genug verzweifelt, weil ich nicht genug Zeit hatte, um mich überhaupt zu verzweifeln oder diese Zweifel genug weiterzutragen. Ja, das heißt, wir sind skeptisch heute, nicht in Bezug auf die Dokumente, nicht in Bezug auf die Sprache. Wenn wir überhaupt skeptisch geworden sind, dann sind wir gerade skeptisch in Bezug auf unsere Fähigkeit zum totalen Zweifel. Und totale Zweifel, ja, ist ein Kitsch geworden. Ja, was ist Baudrillard? Was ist Kitsch?
Also auch die Vitale eigentlich sozusagen Kitsch.
Es ist alles Kitsch. Ja, es ist alles Kitsch. Ja, es ist zugegeben. Und es ist Kitsch, ja. Wenn Sie diese Texte lesen, Sie sehen sofort, es ist Kitsch, ja. Es ist auch als Kitsch geschrieben. Es ist als Kitsch auf seinem Untermann. Ja, klar. Aber es ist ein Kitsch, ja. Und wenn der Gida sagt, ja, ich konnte nicht anfangen und kann nicht enden, ja, alles, was ich gesagt habe, war nur vorläufig, weil es noch nicht angelangt, ja, und so weiter. Und dann geht es so 100 Seiten, ja, und dann ist der Schluss. Irgendwann ist das Anfang, irgendwann ist der Schluss. Und dieses Buch wird verkauft als was, ja. Diese Kitsch ist im Grunde wie generell Kitsch, ja, aus sozusagen des 20. Jahrhunderts, hat immer noch eine Anspruch, sozusagen, es ist, Kitsch kommt überhaupt aus der 25. Barock, ja, nicht wahr, aus antireformatorischer Zeit, als katholische Kirche sozusagen Kitsch erfunden hat, um sozusagen die Reformation Kitsch zu ersticken. Und neue Welle des Kitsches beginnt mit dem Surrealismus. Das ist eine Reaktion auf die Askese der Avantgarde. Und die unendliche Beschwörung der unendlichen Leidenschaften und des Reichtums des Lebens und des Anderen und das und der Verzweiflung und der Poetmodie und dass nichts hat einen Anfang und nichts hat ein Ende und das, wie Zizek jetzt beschreibt, sozusagen Blut aus dem Klo hervorquillt und so. Ja, also alle diese Bilder. Das ist Kitsch des 20. Jahrhunderts. Ja? Das ist alles kommt von dieser Breton Partei, Eluard, ja, so sind sie sehr geil. Und Lacan gehört auch dazu. Und Baudrillard, also ist das Vorschreiben dieses Geschichts. Es ist sehr, sehr unterhaltsam, zum Teil sehr gut geschrieben. Aber im Grunde, es ist Kitsch, ja, es ist es wird etwas verkauft. Eben diese allgemeinen Zweifel und Verzweiflung, diese Empfindung des Nichts und so weiter, von dem man weiß, dass man das nicht hat, ja, sozusagen. Was auch ausgemacht ist. Das ist nicht von Zahlen. Und das ist der Kitsch. Ja. Also sozusagen, wo die katholische Kirche sozusagen ihre Heilige verkauft, an dem Moment, an dem es schon ausgemacht ist, ist es nicht helfen. Dann beginnt sozusagen die ganze Ekstase und beginnt das ganze Vermacht und das und das, weil man eigentlich nicht mehr glaubt.
Aber dann ist also der Zweifel an dem Zweifel ist dann eigentlich auch schon wieder dogmatisch, also ein orthodoxer Glaube irgendwie auch, oder? Also wenn ich den Zweifel auch schon wieder zweifle, dann.
Ja, es ist nicht der Glaube, ja. Der Glaube ist es nicht, ja. Es ist eine in der Kultur dominierende, auch wie lange dominierende, das kann man nicht absehen. Weil wir sind mitten des Prozesses. In der Kultur dominierende Verschiebung des Interesses von der Produktion zur Reproduktion. Von den originären Figuren zu sekundären Figuren. Ja. Von dem, was ursprünglich ist, zu dem, was eine Wiederholung ist. Ja. Weil was ist Zweifel? Es ist Zweifel, es ist Wiederholung des Zweifels. Es ist Zweifel, 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 Zweifel. Es ist Reproduktion, es ist ein reproduktiver Prozess. Das heißt, es ist nicht so, dass wir aufgehört haben zu zweifeln. Wir haben nur erkannt, der reproduktive Charakter des Zweifels. So man sagen kann, was der Postkommunismus macht. Es ist nicht so, dass wir erkannt haben, dass Kommunismus vorbei ist, oder dass Kommunismus unmöglich ist, oder dass Kommunismus möglich ist. Wir haben nur erkannt, dass wenn wir Kommunismus machen, ist es die Reproduktion des Kommunismus. Ja. Und weiter davor. Das heißt, was Kitsch ist in unserer Zeit, yes, ist Appell ans Originäre. Also wenn jemand kommt, ja, und das sind die Surrealisten, die damit gekommen sind. Wenn das kommt, wie Dalí, ja, der sagt, ich bin getrieben von pronoidalen, sozusagen suizidalen, originären Trieb, ja, sodass ich keine Minute ja sonst überleben kann, so, außer dass ich das sofort in meine Bilder auslebe und diese originäre um meine Existenz, um meine Sekunde sozusagen fortzusetzen und so weiter. Er macht gleichzeitig so eine Handbewegung oder er macht so, ja, dass es verständlich ist, dass es Witz ist und dass er eigentlich meint, dass seine Bilder viel kosten. Ja, also. Und das ist das Surrealistische schlechthin. Ja. Sie sagen es, aber irgendwie zeigen sie, dass es sozusagen ein höherer Witz ist. Ja. Oder dass es so exklusive Witz. Inzwischen, dieser Witz ist nicht mehr exklusiv geworden. Ja. Jede Ankündigung ist wie von den Motten befallen, von der originären Zweifel, die wir gerade bekommen haben in diesen Listen der Hürden. Das heißt, diese Abgleiten in dieses Kitsch, ja, findet ständig statt. Ja, es ist schon vertraut geworden, die französische Hürden schon verbreitet. Aber gut, ja. Wobei dieses Originäre immer wieder auftaucht. Sehen Sie Spectre de Mars, ja, von Derrida. Auf der einen Seite, sozusagen, ist er schon skeptisch geworden, hat schon einige Argumente verstanden und meint auch, ja, dass der Marxismus eine Reihe ist, dass es eine ewige Wiederholung ist, ja, dass der Gespenst des Kommunismus ist von Anfang an ein Gespenst, also verweist auf etwas anderes, ist nicht originär und so weiter. Das macht er schon mit. Dann plötzlich aber sagt er, Gespenst bedeutet was? Gesperrt bedeutet, dass diese Gesperrt des Kommunismus dann auftaucht und so auftaucht, wo wir es nicht wissen und nicht herbeiführen können. Ja, das heißt, wenn der Gespenst selbst nicht originär ist, dann der Auftauchen dieses Gespenstes in der Wirklichkeit ist ein originäres Ereignis. Das Ereignis, das wir nicht herbeiführen, nicht ausrechnen können, das wir nicht verwirklichen können, das einfach da ist, ja, so wie die Gespenster da sind. Ja. Wir können sie nicht beschwören, wir können sie nicht kontrollieren, sie sind einfach da oder sind weg. Das heißt, wenn das Originäre aus einer Ebene verschwunden ist, dann kommen wir auf eine andere Ebene. Nicht auf der Ebene der Sache, sondern auf der Ebene des Ereignisses. Wobei es ist uns klar ist, also wenn wir nicht entertainiert sind, dass wir keine Unterscheidung, also da ist er sehr lehrreich, Herr Wittgenstein, keine Unterscheidung ziehen können zwischen einem Ereignis, das originäre Ereignis, das ist, das unkontrollierbare Ereignis ist, und einem Ereignis, das herbeigeführt ist vom menschlichen Willen, also technisch hergestellt ist. Was ist die Revolution? Zum Beispiel, so wie die Oktoberrevolution. Ist sie ein Ereignis, das einfach aufgetaucht ist? Ist es ein Effekt einer planmäßigen Anwendung bestimmter revolutionärer Strategien? Wir haben hier mit einer Frage zu tun, die letztendlich sich sehr schnell als eine ideologische manifestiert. So können wir nicht sagen, die Revolutionen kommen und gehen wie Gespenster von sich allein. Es gibt Parteien, es gibt Politik, es gibt Technik, es gibt revolutionäre Strategien und so weiter, das gibt es ja alles auch. Das heißt, letztendlich geht es tatsächlich um, sagen wir jetzt, eine revolutionäre Praxis. Und im Sinne dieser revolutionären Praxis können wir nie sicher sein, ob es ein Ereignis ist, in diesem deutschen Sinne des Wortes, ob eine strategisch, taktisch, politisch herbeigeführte Revolution. Wie können wir das feststellen? Dass sie geklappt hat. Ja? Das ist der eine. Ja? Weil, und an dem Punkt kommt es eben alles. Ja? Es hat geklappt und dann sagt man sofort, aha, das war das wahre Ereignis. Ja, so wie Badiou sagt. Ja? Das auch sozusagen sich nicht völlig gelöst hat von der Geschichte. Das war ein wahres Ereignis. Warum? Was funktioniert? Ja? Und wie ist es mit den Revolutionen, die nicht vom Zahnrad haben, wie die Chilenische und so weiter. Das war was? Kein wahres Ereignis. Im ontologischen Sinn. Ne? Im Sinn des Gespenstes, das sich tatsächlich zeigt. Aber warum nicht? Weil Allende es nicht geschafft hat. Und plötzlich eine ontologische Differenz reduziert sich unter unseren Augen zu einer pragmatischen praktischen Differenz zwischen einer Revolution, die tatsächlich gelungen ist, und einer Revolution, die nicht gelungen ist. Und das ist genau das, was gewissermaßen Wittgenstein sagen will. Ja. Dass plötzlich das, was sehr, sehr tief zu sein scheint, habe ich ein tiefes Verständnis einer Bedeutung. Oder ich habe nur ein oberflächliches Verständnis einer Bedeutung, sich plötzlich reduziert ist. Auf der triviale Frage, ob ich diese Platte tatsächlich gebracht habe oder diese Besen oder nicht. Die Tiefe irgendwie verschwindet. Erweist sich als problematisch. Als kitschig letztendlich. Als ein leerer Anspruch. Das ist der Sinn dieser Methode. Die Methode ist nicht die Methode eine Attacke, ja, in diesem Sinne haben Sie recht, nicht aggressiv, sondern das ist eher eine Abwehr, das ist eher defensiv. Ja, die nimmt gewisse Ansprüche wahr und dann fragt sie sich, ob sie wirklich so tief oder so bedeutend sind, ob man eine wahre Philosophie oder eine tiefe Ansicht oder eine Rezeptpasta gründen kann. Oder wir haben mit etwas zu tun, was wir letztendlich post factum genauso beschreiben haben, dass man irgendwie ein Wesen gebracht hat oder kein Wesen. Ob die Vögel nach Afrika geflogen sind.
Oder dass das dann die Welt quasi doch okkult ist. Also weiß man
ja, alles? Nein, zwar okkult. Ist okkult, grundsätzlich okkult. Man ist okkult und Wittgenstein meint eigentlich, es ist besser, das einzugestehen, also das nicht zu verbergen und das zu reflektieren, als sozusagen so etwas wie ein leeres Versprechen einer Aufklärung nachzulaufen.
Würde er sagen, dass hier okkult ist? Also wenn der Besen in der Ecke steht, dann ist er dann nicht okkultisch. Es fängt ja erst an, wenn man anfängt, halt irgendwie daran zu zweifeln.
Ja, ja, ja.
Und das ist dann eben nur der Effekt, bei dem man sich dann eben nur die Wolle holt.
Ja, gut, aber das ist die Frage, was man unter Aufklärung meint oder akkultiert. Das ist so. Ja. Und er würde das so sagen, ja, wie Sie es sagen. Das allerdings. Er würde sagen, da ist ja ein Mensch, ja, und sage ihm, was gibt mir ein Wesen? Und er sagt, was meinst du darunter? Was ist ein Wesen? Wie kann ich ein Wesen von dem Nichtwesen unterscheiden? In dieser Konstellation, das Wort okkult zwar, kann sozusagen von einem Protagonisten anderen geschoben werden. Ja? Einer kann sagen, es ist mir unklar, woher diese Frage überhaupt kommt. Wie kommst du auf die Idee, so zu fragen? Es ist für mich dunkel, ja, der Ursprung einer solchen Fragestellung. Das macht Wittgenstein, weil er tut so, als ob für ihn dieser Ursprung dunkel ist. Ja, klar. Wir wissen, dass dieser Ursprung gar nicht so dunkel ist. Das ist Aufklärung selbst. Die Aufklärung, die meint, ja, wir müssen sozusagen klar sagen, was das alles ist, ja, damit wir das wirklich tun sollen. Ja. Dann sagt Wittgenstein, das kann man nicht klären, jeder Versuch, das zu klären, führt in die Irre, und dann ist das okkult, ja, bis jetzt. Also, letztendlich, es klappt, aber warum es klappt? Niemand weiß es. Letztendlich ist es eine strategische Frage. Also wir nehmen dieses Beispiel. Ja? Aber ich weiß nicht, ob Sie ja schon erzählt haben, ich glaube, das haben wir erzählt in anderen Gesetz. So ein Eindruck aus meinen Gesprächen, die ich geführt hatte im KGB. Ja? Also, ich aufgefordert wurde, das und jenes zu tun. Und dann diese KGB-Leute haben gesagt, ja, sie verstehen das doch, ja, als sowjetischer Mensch. Und sicherlich habe ich das verstanden, was sie meinen. Ich habe gesagt, na, eigentlich nicht. Ja. Aber was meinen sie eigentlich mit dem sowjetischen Mensch? Ja klar, bin ein sowjetischer Mensch, ja, ich lebe in der Sowjetunion und so. Sie meinen nicht, dass sie leben in der Sowjetunion. Sie meinen, sie sind ein sowjetischer Mensch. Ja, aber was ist der Unterschied? Ja. Und so, ja. Und interessanterweise, diese Analyse, also diese Aufforderung an Sie gerichtet, mir zu erklären, was der sowjetische Mensch ist, ja, hat sie irgendwie paralysiert. Sie haben lange Zeit gebraucht, um aus dieser Falle rauszukommen. Das dauerte ungefähr 2 Stunden. Und die waren irgendwie entmutigt. Im Endeffekt waren sie müde. Und ja, irgendwie ist es sozusagen nicht verlaufen. Ja. Die haben ihre Energie einfach verbraucht. Ja. Sie klären diese Frage. Und wäre ich an der Stelle dieses, ich würde sagen, sowjetischer Mensch ist der Mensch im Sinne eines Sprachspiels oder Lebensweise, die eine sowjetische ist. Ja. Und das wäre eine absolut korrekte Antwort. Ja. Es ist genau das, also dieser KGB-Mensch hat genau das gemeint, was mitgestellt war. Das ist das. Hat genau das gemeint. Er hat gemeint, dass derjenige, der weiß, wie die Sprache unter diesen Umständen funktioniert, kann nicht anders als auf diese Art Aufforderung, eine diese Art Antwort zu geben. Also hol den Besen, er bringt den Besen her, weil er alles das versteht. Er versteht, was der Besen ist. Er versteht. Ja, es ist alles klar. Klar, mir war es auch klar. Ja. Mir war es auch klar, weil ich auch in diesem Gesellschaft aufgewachsen bin, auch ein sowjetischer Mensch in diesem Sinne war, auch abgerichtet war, die Dinge und die so zu behandeln und so zu verstehen und mit der Sprache sozusagen. Aber interessant ist, dass die Weigerung, das zu tun, schwer zu bekämpfen ist. Ja, also ich war auch sozusagen als jemand, der schon 15 Jahre linguistische Analyse gemacht hat, fühlte mich so vor überlegen, weil diese Position ist sehr, sehr schwierig zu verteidigen. Wenn man aggressiv damit wirklich umgeht und einen auffordert, ja, nein, nein. Also ich verstehe das zum Beispiel nicht. Also Sie fragen mich ja, also müssen Sie doch erklären, was Sie damit meinen. Ja? Und ich präzisiere Sie bitte Ihre Aufforderung. Ja, was ist das jetzt? Was ist das Einzige? Ja, dann kommt, ja, was ist das Einzige sowjetisch und so weiter und so fort. Und wir haben wirklich sozusagen Stunden verbraucht, um das alles zu klären. Und wir warten wirklich und ist interessant, wie wir ihre Schlussfolgerung, ja, die einfach für die richtige war, auch aus der Wittgenstein-Jahrischen. Sie haben gesagt, am Ende hat also dieser müde Beamte hat gesagt, ich sehe, doch, wir haben uns nicht verstanden. Hat uns eine Pause gemacht. Und das zeigt, dass ihr Platz nicht in unserem Lande ist. Er hat es auch nicht erinnert. Das heißt, der hier lebt, ja, der würde es schon verstehen. Und wenn er es nicht verstanden hat, dann wahrscheinlich lebt er woanders. Der muss woanders leben. Also nicht als diese Vögel in diesem Nest. Also man kann also beide Strategien benutzen. Es kommt darauf an, in welchem Gespräch man ist.
Dass man das Glück hat, überhaupt noch Gespräche führen zu dürfen. Ich weiß, es gibt ja auch andere Situationen, wo nicht lange
Zeit ist. Ja, das ist allerdings.
Eine Frage an Google ist oder sowas.
Ja, das ist richtig, ja. Aber das sind so verschärfte Bedingungen, ja, nicht so wie berühmte sowjetische Zeit, das Dignation, ja, wo diese Beamte eigentlich nicht aktivistisch waren, ja, sondern sie wollten sozusagen alle diese Geschichten ad acta legen, haben keine Prozesse oder scharfe Maßnahmen angestrebt, sie wollten nur das Ziel, wie sie sich sozusagen fügen und ruhig bleiben. Ehrlich in der Zeit des Terrors, ja. In 30 Jahren, das wird immer.
Aber da hat man sie dann wenigstens verstanden. Also wenn die Sprache der Kugel versteht, ja, dann ist es hier.
Ja. In 30er Jahren. In 30er Jahren gab es. Ja, war es anders. Ja. In 30er Jahren war es anders. Ja. Obwohl. Ja, es. Wenn man, ja, das Problem ist, wenn man genau nachdenkt, nachdenkt. Anders war nur tatsächlich, und das hat recht gewissermaßen Agamben und einige anderen, anders war wirklich nur Auschwitz. Eine interessante Weise hat man im Rahmen auch der, auch in 20er, 30er Jahre, die Leute wurden gezwungen, sie wurden das durch schlechte Behandlung und Druck und so weiter. Aber in der Sowjetunion, sie wurden gezwungen, ihr Urteil anzuerkennen und zu bekennen, offiziell, dass sie wirklich schuldig sind und eingesehen haben, dass sie ihnen Unrecht waren. Alle, inklusive auch derjenigen, die dann sofort erschossen worden waren, bevor sie erschossen worden waren, mussten bezeugen, dass sie erstens verstanden haben, wo ihre Fehler waren, zweitens einverstanden sind, damit sie erschossen wurden, und sehen ja ein, dass entweder die Geschichte oder was auch immer nicht auf ihrer Seite ist, sondern auf der Seite der, die sie erschießt. Auch der Verurteilte im Westen muss ja fähig sein, also muss geistig vorbereitet sein, um das Urteil zu verstehen. Ja, wenn es das nicht ist, dann wird er nicht verurteilt, sondern wird behandelt, ja, psychiatrisch behandelt. Das ist, glaube ich, nur im Dritten Reich und nur in Bezug auf Juden. Sozusagen gab es keine Sprache oder gab es keine Verständigung. Ja. Das heißt, man sozusagen, man hat sich für die Meinung, sich diese Leute nicht interessiert, was sie darüber denken, ob sie einverstanden sind oder nicht einverstanden sind. Sie wurden nicht auf der sprachlichen Ebene behandelt. Und ihre Einstellung war irrelevant. Aber das ist eher eine Ausnahme. Sogar ein sehr repressiven System ist eher.
Aber damit zeigt sich ja dann tatsächlich, wie der Rahmen sagen will, die Koinzidenz von Totalitarismus und Demokratie, also in ihrem Einverständnis dessen, also, dass es etwas gibt. Also ich meine jetzt Demokratie nicht wie dieses Rechtssystem, sondern als die Ideologie, dass die Welt eigentlich absolut heterogen, differenziert und unverständlich ist. Man deshalb zu einem Verständnis nicht kommen kann. Also wenn Sie sagen, es ist die postsowjetische Phase und er hat dann gesagt, wir haben uns nicht verstanden, wir müssen raus. Aber während vorher eben im Gulag, man hatte verstanden, ja, man hatte eben verstanden, man war zum Schluss gekommen und der Schluss konnte eben bedeuten, man ist feindlich und man muss sich gegenseitig erschießen. Aber das ist so eine Kommunikation.
Aber es ist eine Kommunikation.
Findet statt.
Ja, schon, ja. Also es ist, glaube ich, ein großer Unterschied zwischen Gulag und Auschwitz. Ja. In Gulag tatsächlich gab es eine Übereinstimmung, und zwar in der Regel, weil es ein sehr ideologischer Staat war, in der Regel ausformulierte Übereinstimmung darüber, wie die Situation aussieht. Wo es Auschwitz nicht gab, ja, gab kein Dialog und keine Auseinandersetzung, die für beiden Seiten sozusagen irgendetwas klar. Und die Juden wurden bis zuletzt in die Irre geführt. Ja, wurde nie gesagt, dass sie vernichtet werden. Auch wenn sie das geahnt haben. Sondern das war sozusagen medizinische Maßnahmen. Das heißt, es gab keinen Versuch eine gewisse Verständigung auf der sprachlichen Ebene. Und in diesem Sinne hat Agamben recht, dass wir hier eher eine Ausnahmesituation haben, auch wenn er diese Ausnahmesituation dann jetzt wieder erweitert, ja, und sagt, wir leben generell in einer Welt ohne Verständnis. Dass der Auschwitz doch letztendlich irgendwie unzüglich ist.
Und nach Wittgenstein, also nach Wittgenstein, der es ja nicht jetzt sozusagen diese, also dieser Kommunikationsaspekt verhält entscheidend bedeutungslos, weil die Vögel ja zum Beispiel auch verstehen, dass sie hier bleiben können. Also wird auch sozusagen im Auschwitz sozusagen trotzdem eine Form von Verständnis schon stattgefunden haben. Also auch wenn sozusagen nicht kommuniziert wird zwischen beiden Parteien.
Ja, das kann man sagen. Ja. Auf der Ebene, ja. Das kann man sagen. Auf der Ebene des Ordnungsgemäß. Das ist auf der einen Seite, denke ich, ja, nicht interessant, dass, und ich glaube, das hat dazu, dass die deutsche Ordnung ja nicht war, dazu beigetragen hat, dass auf der anderen Seite kaum Widerstand geleistet worden war.
Naja, aber auch nicht nur von Juden oder so. Also, eben. Man muss es ja weitersehen, man muss es ja irgendwie,
ja, eben.
Ausdehnen. Irgendwie.
Ja, ja, eben. Das, ich meine, dass der Widerstand von Juden, also Widerstand von den Leuten, die effektiv vernichtet worden ist, werden, ja, und irgendwie ahnen, dass es werden, und zwar Millionen. Die haben fast niemals versucht zu rebellieren. Es ist nicht ausgeschlossen, wenn man liest Literatur dabei bezahlt, dass es eben auf der wittgensteinischen Ebene passiert ist, weil alles war sehr ordentlich, alles war organisiert. Das war ein Schritt, dann der nächste Schritt, der nächste Schritt, und da musste man das tun, da musste man checken lassen, da musst du trennen, dann in eine andere Richtung. Es war ein ständiger Prozess eines quasi gut organisierten Ablaufs. Ja. Und so sieht man den Tod nicht. Ja. Ich glaube, die Leute haben den Tod bis zuletzt nicht gesehen. Auch wenn sie gesehen haben, haben sie sich daran gehandelt. Weil der Tod wird von uns verstanden als eine gewisse Abweichung von allgemein hergangenen Dingen. Ja. Und das ist auch das Interessante, das schreibt auch Agamemnon, obwohl er das nicht so thematisiert, wie ich das mache. Er hat gesagt, dass sowohl die Gegner wie auch die Nazis selbst haben Auschwitz charakterisiert als Fabrik zur Leichenherstellung. Und als Fabrik zur Leichenherstellung hat sie sozusagen das Moment des Todes gewissermaßen ausgeschlossen. Ja, man wurde zu Leiche verarbeitet, ohne dass man den Tod erleben konnte. Ja. Man sozusagen war in einem quasi industriellen Vorgang involviert, den man immer schon kannte, wo man, wenn man will, schon abgerichtet worden war, solchen Vorgängen überhaupt sich zu fügen. Ja, da ist ja was dran, ja, in der Analyse von Foucault, ja, dass die europäische Menschheit durch die Gefängnisse, Fabriken, Behörden und so weiter abgerichtet worden war. Man kommt, ja, bekommt den Hunger, man sitzt ja, wartet auf seine Zeit, ja, da kommt ein Sachbearbeiter, ja, so wie diese ganze Behörde funktioniert. Und wenn man involviert ist, ja, man macht das quasi automatisch. Ja. Am Ende stirbt man, aber man merkt das kaum.
Da gibt es dieses Buch von Imre Kertész, der den Nobelpreis gewonnen hat für dieses Buch vor zwei Jahren. Und das Buch ist die ganze Zeit so, als er kommt nach Auschwitz. Und er sagt die ganze Zeit, ja, muss schon sagen, das ist wirklich super organisiert hier. Man könnte es noch ein bisschen besser machen, ich hätte da noch ein oder zwei Vorschläge. Aber sonst insgesamt läuft schon alles super und ist irgendwie toll.
Ja,
kann man genießen irgendwie diese Maschinerie.
Na gut, er hat es sozusagen noch vielleicht abstrahiert und weiter. Aber ich glaube, dass die Menschen, diese Millionen von Menschen, ja, was sind sie, diese Juden? Ja? Das sind so gewesen, meistens Bewohner der kleinen Städte. Ja? Ja, so eine städtische, kleinstädtische Bevölkerung, also in der Masse. Ja. Die Juden haben diesen Beruf. Und die mussten ständig zu irgendwelchen Behörden, ja, sind ständig sind Situation. Ja, sie waren so gewohnt an diese ganzen Vorgänge, dass sie praktisch die quasi automatische Lösung haben. Ich glaube, das war so eine, das hat Kafka irgendwie geahnt. Ja, das ist der Mensch, das ist ein Prozess. Ja, das ist der Mensch im Grunde, wenn man schritt, nach der Schritt, ja, nach einem gewissen. Aber dann bei Kafka war es noch das Unheimliche, dass irgendetwas nicht glaubte. Es war der Tod sozusagen angekündigt, ja, durch merkwürdige, chaotische oder nicht funktionierende Bewegungen. Aber hier hat es alles funktioniert.
Und da sucht sozusagen auch Leute, was weiß ich, die Amerikaner, und man weiß ja, dass die Informationen darüber hatten, also es wurden ja auch Informationen rausgetragen, ne, also von Flüchtlingen oder so, ne, dass die sozusagen, es gibt ja auch Luftaufnahmen davon,
ja,
die kann man diese Luftaufnahmen nicht unterscheiden von irgendwelchen sonstigen Produktionsstätten, und dass man sozusagen nicht so weit geht mit seinem Verdacht, irgendeiner Produktionsstelle sowas zu unterstellen.
Ja, sie haben es nicht geglaubt, ja. Die haben auch gedacht, dass sie zutrifft.
Obwohl man es gewusst hat, also es,
ja,
ganz klare Schilderung auch.
Aber sie haben es nicht geglaubt. Es ist interessant, dass die Amerikaner, sogar die Spezialisten und so weiter, haben es nicht geglaubt. Das könnte so sein. Die Idee, eine normale wirtschaftliches Unternehmen, eine normale Fabrik auf diese Weise zu verwenden, das war dermaßen ungewöhnlich. Die Leute einfach das nicht geglaubt haben. Sie hätten Massen erschießen und so weiter, hätten sie geglaubt. Aber so eine Maschinerie ist
raus. Wobei das bei Kafka ja schon auch so ist, dass das ja nie weiß. Also es gibt auch nie einen funktionierenden Kommunikationsakt, in dem sie,
ja,
jemanden unterschreiben, unterschreibt sein eigenes historisches Urteil, der kennt es dann an, sondern es ist genau wie in Auschwitz, dass man einfach so durchläuft eine Maschinerie.
Aber es war unsicher. Und aber bei Kafka ist es, klappt das immer wieder nicht. Bei Auschwitz klappt alles.
Genau, ich würde sagen, Auschwitz hat die Wittgenstein schon Wände mitgemacht, und ist der Wittgenstein 2 angegangen und Kafka ist bei Teilen stehen geblieben. Dann gibt es das. Das klappt ja immer deshalb nicht, weil genau das passiert, was er in Teil 1 beschreibt, dass die Leute die Sprache irgendwie nicht richtig
verstehen. Ja, genau.
Und ständig sozusagen logische Fehler vorkommen, die diese Klarheit irgendwie ins absolut Düstere aufbrechen.
Und dieser Tod wird auf diese Weise angedeutet. Also der Tod ist nicht klappen, ja, der ultimative nicht funktionieren. Und wenn alles funktioniert, erwartet man Tod nicht. Wenn aber beginnt sozusagen zu brechen, ja, das ist oft in surrealistischen Filmen, das ist Tarkovsky, das ist quasi solche. Das ist sozusagen dieses Nicht-Funktionieren der Kommunikation, so etwas wie ultimatives Verschwinden oder Tod an. Gut, ich muss ja verschwinden selbst. In der Rechnung Zahnarzt und so in diesem Sinne. Wir sehen uns also.